zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Gloria.
Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist euer Lieblingspodcast Distanz und Gloria, Folge Nummer 217. Hier spricht der Herr Dr. Städt. Oder für manche, was nicht alle wissen, ich heiße Julius, ja. Das ist ein Spitzname, der andere. Den hat man mir gegeben, aber nicht zu meiner Geburt. Und auf der anderen Seite der Leitung sitzt Herr Dr. Polos. Der heißt tatsächlich so, also mit Nachnamen. Es gibt auch einen Vornamen, den viele kennen, ist aber geheim. Und ich selber sitze aktuell in Belgrad in Serbien. Das ist noch nicht ganz EU, aber Kontinentaleuropa. Und deshalb hat man hier wahrscheinlich auch eine andere Sommerzeitverschiebung, denn als ich vor 3 Wochen hier war, war das noch eine Stunde plus, also Deutschland plus eine Stunde. Und davon ging ich heute früh und habe mich mit Herrn Polos auf 10 Uhr verabredet, in der Annahme, dass es dann hier schon um 11 ist. Scheinbar haben die aber zwischendurch eine Zeitumstellung gehabt. Oder ich habe es mir falsch gemerkt. Jedenfalls kurz vor 10 schrieb ich Herrn Polos, in einer Stunde dann. Und er so, nee, in 10 Minuten. Und ich so, Himmel, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe Hunger. Ja, und dann bin ich noch schnell zum Frühstück gegangen, weil du zum Glück sehr flexibel gewesen bist. Vielen Dank. Und deshalb habe ich jetzt trotzdem gute Laune. Und ich hoffe, dir geht's ebenso. Wie geht's dir denn? Und vor allem, wo bist du? Ich glaube, du bist zu Hause, oder?
Ja, ich bin zu Hause. Das hatte ich die letzten 2 Wochen selten. Genau. Vielen Dank. Auch mir geht's soweit sehr gut. Auch von mir nochmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir haben unsere längere Tour beendet, erfolgreich. Hatten in der Zwischenzeit jetzt auch schon wieder 2 Konzerte. Also das in Österreich, das wusstet ihr ja. Und jetzt, dann haben wir gestern in Gößweinstein gesungen. In einer riesigen Basilika da bei den Balthasar-Neumann-Musiktagen.
Das ist in der Nähe von Erlangen, gell?
Das ist richtig.
Ja.
Mir fiel bloß gerade ein, als du gesagt hast, wo du bist. Das ist was, was unsere Hunde auch regelmäßig sagen würden, wenn sie reden könnten. Lass mich in Ruhe, ich Belgrad. Aber egal.
Hat er jetzt genau, nicht gebracht.
Ich sitze zu Hause, ich habe mir einen Tee gemacht. Ich habe, bevor wir jetzt dann hier angefangen haben, die Minuten noch genützt und habe den Taiwan- und Singapur-Vlog von Amakort zu Ende geschnitten, der dann auch irgendwann hoffentlich spätestens morgen, vielleicht sogar noch heute, herauskommen wird. Jetzt habe ich beim Städt schwarzen Bildschirm, der ist vor Schreck gleich offline gegangen wegen dieses schlechten...
Nein, ich bin hier.
Aber er wollte nicht gesehen werden, weil er weint. Nein. genau. Und sitze jetzt wieder zu Hause. Wir sind so langsam in der Zeitzone wieder angekommen, hatten eine angenehme, recht intensive Rückreise mit Jetlag geprägten Momenten natürlich. Ich habe gestern, und das vielleicht als Teaser für diese Folge, weil da komme ich nachher drauf, ich habe gestern den Schock meines Lebens gekriegt und selten war ich so kurz vorm Herz, Kasper, wie gestern, aber das klären wir gleich. Des Weiteren hatte ich eine sehr schöne Begebenheit diese Woche, beziehungsweise am Donnerstag und am Mittwoch. Das ist ja auch was. Wir haben uns ja diese Woche schon mal gesehen in Real Life.
Das glaubt man gar nicht, dass wir die gleichen Personen sind, ne?
Am Mittwoch hat mich der Herr Städt erfolgreich abgefüllt, aber dazu auch gleich mehr.
Oh, das ist mir so unangenehm.
Grundsätzlich erstmal, ist dir denn irgendwas passiert, was du mit uns teilen möchtest, außer dass du nach Belgrad geflogen bist? Wie war denn der Flug dahin? War der entspannt? Gab es irgendwelche besonderen Vorkommnisse?
Naja, also der war toll, muss ich sagen. Es hat, ich habe gestern einen sehr, sehr schönen Tag gehabt. Der war lang. Wir haben in London übernachtet, die Nacht davor. Sind dann nach Frankfurt zurückgeflogen und dann gleich nochmal nach London und dann nach Belgrad. Also 4 Flüge, die jetzt nicht sehr kurz sind alle. Also es war schon ein langer Tag. Es hat sich allerdings ergeben, beziehungsweise wir haben das erzeugt, dass wir in London noch eine Viertelstunde Pause machen konnten, die eigentlich nicht vorgesehen war, die wir aber brauchten. Wie wir eigentlich jeden Tag brauchen, aber nicht immer können wir es möglich machen, die zu gewinnen, diese Pause, weil sie leider nicht mit eingeplant wird. Allerdings macht sie den ganzen Tag enorm entspannter, also sehr viel entspannter, wenn man da mal eine Viertelstunde durchatmen kann. Und das ist nämlich so, das ist, glaube ich, nicht allen bekannt, aber wenn wir da 4 Flüge am Tag fliegen, klar, unterwegs, im Flug ist es in der Regel relativ entspannt, aber es ist trotzdem immer was zu tun. Es ist ja trotzdem Arbeit. Und mal so richtig ausruhen können wir uns eigentlich nur am Boden und auch nur dann, wenn wir die Türen zumachen und sagen, wir machen jetzt Pause. Ja, zum Beispiel in Frankfurt kann man das fast nie machen, weil es dann nicht so Schlag auf Schlag geplant wird, wie wenn wir an einer Außenstation sind. Ja, weil in Frankfurt natürlich noch ganz viele andere Lufthansa-Flieger sind und das dann halt so eingeplant wird, wenn wir da eine Stunde stehen, dass in der Stunde alles gemacht wird, aber nicht alles sofort nach Ankunft. Und das kann halt deshalb passieren, dass so ein 12-Stunden-Tag auch mal mehr oder weniger ohne Pause läuft. Das gehört leider dazu. Und man muss sich dann selber die Freiräume schaffen, dass man trotzdem seine Pause bekommt und dann sicher die weiteren Flüge fortführen kann. Das ist dann unsere Verantwortung und das hat gestern hervorragend geklappt. Und deshalb war der Tag auch sehr schön. Ja, und der Flug nach Belgrad, um deine Frage zu beantworten, war gut, unaufgeregt, funktionierte prima. So. Und den Tag davor, da ist tatsächlich noch was passiert, weil ich das allererste Mal in meinem fliegerischen Leben, also ich sage jetzt mal so, ich habe einen kurzfristigen Personalausfall verursacht, oh, weil der Flieger, mit dem ich nach Frankfurt fliegen wollte, einen technischen Defekt hatte und ich also nicht pünktlich nach Frankfurt kommen konnte. Ich wäre pünktlich gekommen, wenn der Zug, den ich stattdessen genommen habe, nicht auch noch über 2 Stunden verspätet gewesen wäre.
Und da ist jetzt die interessante Frage, wie reagiert denn Arbeitgeber darauf? Denn ich meine, das eine für den Flug, da hätte er ja dafür sorgen können, dass sozusagen, dass du hinkommst pünktlich. Genau. Und für den Zug, den hättest du ja nicht genommen, wenn der Flieger geflogen wäre. Das heißt, auch da, man kann natürlich immer sagen, wenn der Zug Verspätung hat, ja, dann hättest du halt eher anreisen müssen. Also bei uns ist das ja so, ja, wenn wir mit dem Zug anreisen und dann zu spät kommt zum Konzert, dann wäre eine naheliegende Aussage, na, dann hättet ihr halt eher losfahren müssen. Dann könnt ihr halt nicht den Zug nehmen. Wie reagiert dein Arbeitgeber jetzt darauf? Denn eigentlich ist es nicht dein Verschulden.
Genau, also es ist so, das kann dir ja auch zwischen Frankfurt Hauptbahnhof und Frankfurt Main Flughafen auf der Autobahn passieren, dass du da 3 Stunden im Stau stehst. Und das passiert auch regelmäßig. Das heißt, man war da sehr glücklicherweise sehr kollegial. Ich kann hier nicht alles erzählen dazu, das ist klar, aber es ist so, ich habe keine Probleme bekommen. Ja?
Und
weil das halt passieren kann und das Initialproblem war der ausgefallene Flug. Und ich habe mich auch entsprechend früh gemeldet, sodass sie wussten, worauf sie sich einstellen müssen. Und man hat mir das dann auch so gesagt, weil man muss, wenn ein öffentliches Verkehrsmittel nicht kommt, man kann ja schon damit rechnen, dass das, was man da macht, dass man da auch dann mitkommt oder beziehungsweise, dass das so stattfindet. So wie jeder andere, der mit diesem Flieger auch fliegt. Ja. Das ist die Philosophie dahinter.
Und das bedeutet, in diesem Fall, wenn du also es, ich sag mal, nicht rechtzeitig zum Flieger schaffst, aus welchen Gründen auch immer, das ist dann der Moment, wo Herr Stett, der gerade in Standby ist und in Frankfurt vor Ort aktiviert wird, normalerweise.
Genau. Also es ist jemand, der da sitzt und sozusagen darauf wartet, dass er angerufen wird. Es kann aber auch andere Gründe haben. Das kann Gründe haben, wie, dass jemand krank ist.
Ja,
oder auch einfach ganz simpel, irgendein Flug hat Verspätung. Und zwar so sehr, dass der danach geplante Flug nicht pünktlich stattfinden kann. Und zwar erheblich nicht pünktlich. Und dann wird ein anderes Flugzeug genommen und eine neue Crew, damit der Flug trotzdem stattfinden kann. Wenn quasi der Personalausfall selbst verursacht ist zum Beispiel.
Ja. Und sag mal, ich habe eine Frage, die sich ein bisschen daran anschließt, die jetzt nichts unmittelbar damit zu tun hat. Wobei aber doch, also es gibt ja verschiedene Gründe, warum ein Flug mal ausfällt. Das eine, es kann auch mal Personalmangel sein, das habe ich tatsächlich auch schon erlebt. Aber vor allem die Frage, wenn du jetzt ein Flugzeug tauschen musst, weil irgendwas kaputt ist. Und angenommen, die haben den Flugzeugtyp da. Wie lange dauert das? Also ich meine, klar, die müssen dann wieder entladen, die ganzen Leute müssen raus. Aber sozusagen der reine Prozess, bis das Flugzeug dann das eine weg ist und das andere wieder am Gate steht. Wie lange, also...
Das hast du genau richtig beschrieben. Das, was tatsächlich das Nadelöhr ist, ist das ganze Gepäck auszuladen und dann in den anderen Flieger einzuladen. Wenn ein Flieger zur Verfügung steht, also wenn es in Frankfurt oder in München passiert, ist das in der Regel so, dass da noch ein Flieger steht. Wenn jetzt nicht sowieso gerade eine große Irregularität stattfindet, wegen Wetter oder was auch immer, und sie keine Flieger mehr da haben, weil sie können natürlich da auch nicht endlos Flieger hinstellen, weil das kostet ja auch Geld, die sollen ja fliegen, dann geht das fix. Ich sag mal so, dreiviertel Stunde, Stunde, je nachdem, wo der steht. Ja, und wie viel quasi auch die gerade an Personal haben bei den Ladern, also die quasi das Ausladen dann wieder einladen an einem anderen Flieger. Und ob der andere Flieger schon geputzt ist, ob ein Tanker verfügbar ist, weil der muss natürlich dann auch entsprechend getankt werden. Aber für uns, bei uns geht das fix. Wir werden quasi vom Cockpit, von dem einen Cockpit ins andere gefahren und dann kann es quasi fast losgehen. Da brauchen wir nochmal eine Viertelstunde. Kabinencrew braucht auch eine Weile, weil sie den neuen Flieger vorbereiten müssen. Das dauert in der Regel länger, als wir brauchen. Also sie brauchen auch nochmal eine Viertelstunde, 20 Minuten.
Ja. Ich muss noch mal ganz kurz ein bisschen ausholen, weil wir ja gar nicht über den Rückflug gesprochen hatten. Wir hatten da noch ein, zwei ganz nette Begebenheiten. Das eine war, dass wir einen wahnsinnig netten, der war nicht Purser, der war Steward an Bord. Wir sind ja mit einer 747 zurückgeflogen. Achso, da muss ich noch ein bisschen eher ausholen, weil es war ja ursprünglich geplant, dass wir auch rück zu quasi diesen Businessflug machen. Wir sind ja hin zu Business Class geflogen und Rückzug wäre natürlich, das war ja eine Buchung, wäre das auch so gewesen, wenn nicht irgendjemand in der sächsischen Staatskanzlei, es ist, man kommt wahrscheinlich nicht mehr dahinter, wer es verbockt hat, aber irgendjemand hat was vermehrt und zwar waren wir die ganze Zeit angefragt für den zweiten Oktober in Singapur, was uns ein bisschen gewundert hat, aber gut, wir haben ja auch quasi ein paar Tage vorher in Taipei schon einen Tag mehr oder weniger German National Day gefeiert. Also quasi einen Tag der deutschen Einheit schon ein bisschen vorgezogen da. Und dann kam aber 3 Tage vor unserem Abflug nach Taiwan raus, dass eigentlich der 3. Oktober gemeint war. Und das hat es ein bisschen kompliziert gemacht mit unserem Flug. Also ich will da jetzt gar nicht so näher drauf eingehen, aber das heißt, wir konnten dann nicht den Flug nehmen, den wir eigentlich nehmen wollten, sondern wurden umgebucht und sind dann mit Lufthansa zurückgeflogen. Abends 23.40 Uhr. Das heißt, wir sind dann in Singapur zu diesem Auftritt noch, haben dort kurz die beiden Nationalhymnen, die von Deutschland und von Singapur gesungen und haben uns dann umgezogen und sind quasi mehr oder weniger straight zum Flughafen gefahren, um dann eben 23.40 Uhr unseren Flug nach Hause zu kriegen. Und wir haben uns dort noch sehr nett mit der deutschen Botschafterin in Singapur unterhalten. Und dann, weil ja oft auch so Politikerschelte betrieben wird, ja, Steuergelderverschwendung etc. pp. Deswegen erzähle ich es, weil es gibt auch die anderen Beispiele von Leuten, die wirklich sehr bodenständig sind und verantwortungsvoll mit dem Geld umgehen, was sie kriegen. Wir saßen dann in der Notausgangsreihe der Premium Economy Class und begegneten dann der deutschen Botschafterin wieder, die also in denselben Flug stieg, was sehr witzig war, weil wir haben uns bei diesem Treffen kurz unterhalten und sagten, ja, für uns geht es heute noch zurück. Und sie sagte, ja, ich muss dann auch heute noch nach Europa wieder zurück. Und sind natürlich irgendwie davon ausgegangen, dadurch, dass ja diese sächsische Staatskanzlei damit unterwegs war, vielleicht geht irgendwie ein Regierungsflieger oder irgendwas, wo die mit drin sitzt. Und am Ende saßen wir dann doch im selben Flugzeug. Und sie ist aber in die normale Economy Class gegangen. Das nur als, also es gibt auch Politiker, die mit Geld verantwortungsvoll umgehen. Das wollte ich nur mal als Beispiel dafür zeigen. Das ist also schon durchaus vorhanden bei aller Schelte, die es immer von links und rechts und oben und unten gibt. Da gibt es auch bei manchen ein gewisses Verantwortungsbewusstsein. Jedenfalls hatten wir dann einen sehr, sehr netten Steward, mit dem wir uns dort unterhalten haben. Das ist ja das Schöne an dieser Notausgangsreihe. Du hast viel Platz und dir gegenüber sitzt dann direkt der Steward, weil die müssen sich ja auch für Start und Landung hinsetzen, das wisst ihr ja. Und der war sehr freundlich. Der ist irgendwie seit 8 Jahren bei Lufthansa. Und der hat gesagt, und das interessiert mich jetzt, Herr Stett, der hat gesagt, weil es ging dann auch um diese Notausgangstüren. Und wir haben dann auch mal gefragt, was ist eigentlich der Unterschied, warum müssen die beim quasi Aussteigen Outdoors in Park und beim Fliegen Outdoors in Flight, weil ich habe immer gedacht sozusagen, das hat was damit zu tun, wie einfach oder schwer die dann aufgehen oder ob die überhaupt aufgehen. Das hat er verneint und meinte, das Entscheidende dabei ist, dass mit diesem Outdoors in Park werden die Sicherheitsrutschen nicht scharf geschaltet und mit Outdoors in Flight, dann sind die Sicherheitsrutschen scharf. Und er hat die These aufgestellt und jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst, dass viele Piloten gar nicht wissen, wie man diese Türen öffnet und bedient.
Das ist eine Falschaussage.
ich habe geantwortet, ich bin mir sicher, dass du das weißt. Nicht nur, weil du Luft- und Raumfahrttechnik studiert hast, sondern weil du auch bei Lufthansa Technik gearbeitet hast. Könnte ich mir vorstellen, dass du das weißt. Aber jetzt kommst du, jetzt sag du mal.
Also es ist so, dass es kein Hexenwerk ist. Erstens und zweitens haben auch wir ein Türentraining, weil es ja durchaus passiert, dass wir auch mal ohne Kabine fliegen, also quasi einen Flieger komplett nur zurück überführen und dann nur zu zweit in dem Flieger sind. Und auch da müssen wir natürlich evakuieren können. Deshalb machen wir das schon ab und zu. Es ist aber natürlich so, dass die Kabinenkolleginnen und Kollegen deutlich mehr Erfahrung damit haben. Das heißt, wenn wir uns an so eine Tür begeben, dann lassen wir uns sehr viel mehr Zeit als die. Dann weil du musst eigentlich nur eins überprüfen, ob quasi dieser Wahlhebel in der Position steht, in der du ihn haben möchtest.
Das ist dann so ein bisschen wie, wenn der Herr Polos einen IKEA-Schrank aufbaut oder einen Otto-Schrank aufbaut. Der steht dann erstmal davor und muss sich orientieren.
Ja, genau. Also es gibt natürlich auch ein Verfahren. Es gibt da Haltegriff 1 und Haltegriff 2 und so weiter und so fort, dass man sich quasi sichert, dass man nicht von der Tür aus dem Flieger gezogen wird. Ich kann jetzt nur vom Airbus sprechen. Da ist es so, mit Cabin Crew All Doors in Flight werden die Türen umgestellt. Das ist ein ganz simpler Wahlhebel und dann wird die Rutsche eingehängt, der Auslösemechanismus der Rutsche.
Genau.
Und das heißt, wenn man dann die Tür öffnet, wird die Rutsche aufgeblasen.
Das scheint aber tatsächlich bei Boeing genauso zu sein.
Das ist bei allen Verkehrsfliegern so.
Genau. Nee, ich meine auch von der technischen Umsetzung. Ich vermute, das hat auch einen Grund, damit du eben da nicht Fragen hast im Zweifelsfall, wenn du das einmal gelernt hast.
Es ist bei allen Flugzeugen ein bisschen anders. Bei der Embraer ist es komplett anders. Aber also es wird dann auch so eingehangen, aber der Haken ist ein anderer. Also es ist ein anderer Mechanismus. Aber es ist jedenfalls so, dass die Tür dann, wenn sie geöffnet wird, da wird die Rutsche dann aufgeblasen. Und es gibt einen Öffnungsmechanismus, der pneumatisch unterstützt. Das heißt, du kannst tatsächlich von der Tür aus dem Flieger gezogen werden, wenn du dich nicht festhältst, weil die halt sehr schnell dann aufgeht. Ja. Quasi, du machst bloß den Hebel hoch und dann macht's pfff, die Rutsche wird aufgeblasen, die Tür springt mehr oder weniger auf.
Das hatte ich mich nämlich auch gefragt, weil ich festgestellt hatte, das war ja, wie gesagt, eine 747, mit der wir geflogen sind. Das ist schon eine ganz schön massive Tür, die das Ding hat. Also,
ja, die ist sehr, auch sehr schwer.
Wenn du da als, es kann ja immer irgendwas sein, wenn du da als Laie, deswegen sitzt du ja in der Notausgangsreihe, da irgendwie helfen musst oder was, da brauchst du schon, also da musst du dein Fruchtzwerg schon gegessen haben an dem Tag, damit du das Ding rauskriegst, dachte ich.
Richtig, ich weiß nicht, wie es bei der 747 ist, aber ich glaube, das ist eine Tür, die von den Flugbegleitern geöffnet wird. Es gibt ja auch so diese Notausstiegsfenster, die von Gästen geöffnet werden können, wie auf Kurzstreckenfliegern über den Flügel, die sind leicht zu öffnen.
Ja gut, aber das setzt ja voraus, dass die das auch können. Also die Gäste, kann ja auch immer irgendwie.
Das ist ganz einfach.
Nein. Ich meine, das setzt voraus, dass die Flugcrew das auch noch kann. Also es kann ja keine Ahnung. Lass die Magen-Darm haben und werden alle ohnmächtig, was weiß ich. Also das Chicken war schlecht, keine Ahnung. Ja, gibt's übrigens eine sehr schöne Folge von Benjamin Blümchen, wo sie
aber auch da Flugzeug sitzen. Es steht ja dran, wie die Tür geöffnet werden kann im Notfall. Also es ist so piktogrammtechnisch da ganz einfach aufgeklebt und dann ist es so, wenn es da einen Einzelnen so geht, dann ist die Tür halt unbenutzbar. Fertig. Ja. Also das ist kein Problem für eine Evakuierung.
Wir kommen jetzt aber, glaube ich, ein bisschen vom Hölzchen aufs Stöckchen. Was ich noch sagen wollte auf dem Rückflug ist, was mir sehr positiv aufgefallen ist, was mir wahrscheinlich auch deswegen so aufgefallen ist, weil ich eben in der Notausgangsreihe saß, war, wie oft die Klos desinfizieren. Das war mir tatsächlich nicht bewusst vorher. Also ich weiß nicht, ob das so speziell bei der Crew war, aber ich könnte mir vorstellen, dass das immer so ist. Man muss natürlich auch sagen, und auch das kriegst du natürlich in der Notausgangsreihe recht unverblümt mit, dass wirklich viel Betrieb ist auf so einem Klo innerhalb von so einem 13-Stunden-Flug. Und ich muss sagen, ich finde es, also ich verstehe es aus einer menschlich-egoistischen Perspektive, aber ich finde es echt frech, dass manche Leute sich eine halbe Stunde Zeit nehmen, um in diesen Klos Zähne zu putzen, sich die Nase zu pudern. Und da draußen entstehen übelste Schlangen, weil Leute wirklich dringend aufs Klo müssen, zum Teil Kinder. Also bei allem Verständnis, aber vielleicht kriegt man das irgendwie ein bisschen effizienter hin. Also ich gehe jetzt davon aus, dass die Leute, die uns hier zuhören, da jetzt nicht so betroffen sind, aber das war mir auch aufgefallen, dass es Leute gibt, die sich dort wirklich gefühlt 40 Minuten in diesem Waschraum einschließen und dort wahrscheinlich alles machen. Also wahrscheinlich noch Yoga und sich ein Müsli. Also das ist wirklich, das ist zu lang, Leute. Das muss schneller gehen. So, unabhängig davon. Aber ich wollte nur sagen, quasi, mir war positiv aufgefallen, dass die Klos sehr viel geputzt werden und das finde ich gut. So. Herr Stett, diverse Dinge sind passiert. Wollen wir damit anfangen, wie du mich gottlos abgefüllt hast am Mittwoch?
Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe dich gar nicht abgefüllt. Du hast nur eine beratende Meinung von mir eingeholt.
Erzähl du siehst mal. Ja, ich nutze das ja nur moderativ quasi als Aufhänger, um davon berichten zu können, was für eine erfüllende Probe wir mit beiden Chören am Mittwoch hatten. Das war es nämlich wirklich. Wir haben die erste Probe gemeinsam gehabt mit beiden Chören, haben euch dafür besucht. Und ich muss sagen, Max hat ja quasi dann als erstes ein A Cappella-Stück gemacht mit beiden Chören, wo ich dann daneben am Flügel saß und mich gefreut habe wie ein kleines Kind, weil ich das tatsächlich selten erlebt habe, dass zwei Chöre, die sich eigentlich überhaupt nicht kennen, also jetzt so wir uns schon, aber die Chöre an sich sozusagen, die Mitglieder kennen sich null. Und auch musikalisch, sagen wir mal, es ist schon ein heterogenes Niveau bei beiden Chören. Ne? Also sowohl bei euch gibt es ja bessere und nicht so gute, und das ist ja bei uns nicht anders am Ende, wobei das Grundniveau ja natürlich schon ein ganz gutes ist. Aber dass aus so einem heterogenen Gebilde so schnell so eine homogene Einheit wird, das habe ich tatsächlich in den mittlerweile über 20 Jahren, die ich Musik mache, so noch nie erlebt. Und das fand ich sehr beglückend, weil es war nicht nur ein schöner Klang, sondern es war auch intonationsstabil. Ich habe das ja am Klavier immer so ein bisschen heimlich mitverfolgt, ob wir tonal bleiben oder nicht und auch in sich sauber. Also das war sehr beglückend und auch die Arbeit dann danach. Hatte ich das Gefühl, dass ich ein paar Minuten länger brauchte, um mich in dem Klima zu akklimatisieren als die Chöre. Und das fand ich sehr, sehr schön. Das hat mich sehr erfüllt. Und hinterher sind wir was trinken gegangen. Und das ist eigentlich der Aufhänger der Geschichte gewesen.
Moment, ich muss noch was zu der Probe erzählen.
Ja.
Man muss dazu sagen, warum du hast du länger gebraucht, um dich da zu akklimatisieren. Es ist ja so, dass Max und ich mit deinen Leuten schon mal Probe gemacht haben. Also wir kannten relativ viele von denen schon, zumindest von den Gesichtern her. Und die kannten auch uns. Man fühlt sich natürlich als Chorleiter vor einem Chor, wo man die Gesichter kennt und wo die Gesichter einen selber kennen, deutlich besser. Weil es ist ja schon immer so ein bisschen, wir denken ja doch darüber nach, was die Leute über uns denken. Und man fühlt sich wohler, wenn man weiß, dass einem vertraut wird und dass einem gegenüber eine positive Einstellung besteht. Ja. Weil wenn man sich nicht ganz sicher ist, was die Leute von einem halten und man leitet da eine Probe, ist es nicht so angenehm. Und ich habe das dir angemerkt, dass dieses Gefühl bestand bei dir, dass sich das aber gelöst hat so nach und nach.
Es hat auch ein bisschen mit der Ausstrahlung zu tun. Was ich natürlich weiß bei meinem Chor ist, wie die auf meine Art reagieren, wie die auf meine Art zu sprechen reagieren, wie die auch auf das, was ich zeige, reagieren. Wobei das tatsächlich in dem Zusammenhang ein bisschen nachrangiger ist. Entscheidender ist quasi, ob die mit den Bildern, mit der Sprache, die ich verwende, umgehen können. Entscheidend ist auch, dass die, also weißt du, dass du was sagst und du merkst, es passiert was und nicht, du sagst was und die Leute gucken wie die Kuh ins Uhrwerk. Und das sorgt natürlich für so eine gewisse Unsicherheit, quasi, wenn du jetzt nicht unmittelbar Feedback kriegst, wie jetzt, also normalerweise sagst du, du stellst dich davor und ziehst deinen Stiefel durch, aber dafür sind wir halt alle Menschen, dass das eben nicht so schwarz-weiß einfach funktioniert, zumal es mir ja auch darum geht, den Leuten immer auch an diesen Projekten einen Spaß zu vermitteln. Und ich habe so oft mit Chorleitern auch zusammengearbeitet oder mit generell mit Dirigenten, die, ich sag mal, nach dem Motto Scheiß auf die Menschlichkeit, Hauptsache die Musik ist gut, Proben geleitet haben und auch Konzerte geleitet haben. Und ich habe für mich immer gesagt, wenn ich mit Chören und Orchestern arbeite, dann möchte ich das bestmögliche Ergebnis mit der größtmöglichen Menschlichkeit erreichen. und das auszuloten sozusagen, was kann ich sagen, was hilft nicht, das sorgt am Anfang für so ein bisschen, beim Fußball würde man sagen, ein gegenseitiges Abtasten. Und das hat sich so ein bisschen über die ersten 10, 15, 20 Minuten gezogen. Und dann aber, als ich gemerkt habe, okay, die sind ähnlich locker wie mein Chor drauf, also ich meine, von den Einzelpersonen wusste ich das grundsätzlich schon, aber es ist halt doch nochmal eine andere Gemengelage. Da wurde ich dann auch deutlich entspannter und ich glaube, gegen Ende hast du gemerkt, die Probe hat Spaß gemacht und sie hätte auch noch ein bisschen länger sein dürfen für mich, weil da war ich richtig drin.
Apropos, sie hätte länger sein können. Wir haben aufgehört, der letzte Satz ist ja Gorhot ist oder so, ne? Wie war das? Vom 42. Psalm?
Ja.
Also es endet. Müsste
Gott.
Ich weiß nicht mehr. Ich kann es gerade nicht genau sagen. Komisch, ich habe einen Hänger. Jedenfalls, es endet
mit. Ewigkeit
endet. Ewigkeit, ja. Genau. Und es endet quasi mit Ewigkeit. Ja, und dann kommt, also Herr Polos schlägt ab, der Chor macht und die Uhr macht Klack. Und der Zeiger war auf 9. Da ist nämlich unsere Probe zu Ende. Also es war wirklich die krasseste Punktlandung, die ich jemals in einer Probe ever überhaupt erlebt habe. Also wirklich Abschlag und Klack.
Warte, Herr Stett,
unglaublich.
Hör mal kurz weg.
Es war Glück.
Ich habe es tatsächlich nicht gehört.
Dafür musst du dir dann die Folge anhören.
Hab's nicht gehört.
Ja, ich versuche natürlich schon ein bisschen die Uhr im Blick zu behalten beim Proben, das ist schon so. Tatsächlich kriegt man über die Jahre auch ein bisschen ein Gefühl, also ich mache das jetzt 2,5 Jahre so Chorleiten, kriegt man auch ein bisschen ein Gefühl, wie lange auch bestimmte Abschnitte nochmal dauern, wenn man sie nochmal macht. Also es ist jetzt nicht so, dass du das jedes Mal auf die Sekunde schaffst, aber es ist schon oft so, dass ich relativ pünktlich die Proben beende.
Ja, ist bei uns auch so. Also wir machen die Probe eher kürzer, als dass wir sie überziehen. Und wenn wir sie überziehen, wissen wir das eine Woche eher. Wenn quasi schon klar ist, dass es wahrscheinlich nächste Woche ein bisschen länger geht, dann wird das abgesprochen vorher.
Naja, nee, ich überziehe natürlich dann jetzt nicht eine Viertel oder halbe Stunde, aber manchmal ist es auch so, es gibt Dinge, die müssen gemacht werden und wenn sich der Chor dann, was glücklicherweise selten vorkommt, aber wenn sich der Chor dann doch mal ein bisschen prasseliger anstellt als sonst, dann musst du halt auch mal eine Sache noch zu Ende machen, auch wenn du eigentlich eher fertig sein wollen würdest oder eben auf dem Punkt fertig sein wollen würdest.
Ja.
Aber es macht dann auch keinen Sinn, wie die Gewerkschaft zu sagen, bei uns ist ja die Probe bis 21:30, es ist jetzt halb und wir hören jetzt auf. Und wir sind 3 Takte vor Schluss. Also da bin ich dann auch zu sehr Musiker. Das mache ich dann nicht. Aber insofern, deswegen versuche ich auch die Proben so zu planen, dass sie rechtzeitig fertig sind. Lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall sind wir hinterher dann noch, nach dieser äußerst erfüllenden Probe, kurz weggegangen in kleinerer Besetzung und haben dort Getränke bestellt. Und so kam es, dass ich mir ein alkoholfreies Hefeweizen bestellt habe, also ein Bier. Es war einer dieser Tage, wo ich da mal Lust drauf hatte. Und wenn das so ist, dann bestelle ich ja alkoholfrei. Weil da ich ja eigentlich so lange Alkohol nicht mehr getrunken habe, dass mir das völlig wurscht ist, ob da welcher drin ist oder nicht. Ich kann es eh nicht mehr sagen. Dachte ich. Jedenfalls bestellte ich dieses Bier und dachte, das ist aber für ein alkoholfreies, schmeckt das doch sehr herb und voll, sagen wir mal vollmundig. Und war mir also echt unsicher, weil auch die Farbe eher untypisch war für ein alkoholfreies. Und gab es an Herrn Stett weiter und fragte so, sag mal, ist das alkoholfrei? Ich habe da so meine berechtigten Zweifel. Und was hat Herr Stett gesagt?
Ich habe gesagt, ich habe zweimal probiert, weil ich mir auch nicht hundertprozentig sicher war und weil Herr Polas ja, wie gesagt, kein Alkohol trinkt oder nicht mehr trinken möchte. Und deshalb wollte ich mir relativ sicher sein. Und dann kam ich nach ungefähr einem halben Liter, ich übertreibe, zu dem Schluss, dass da kein Alkohol drin sei.
Wobei man aber sagen muss, das war jetzt kein vorsichtiger Schluss, zu dem du gekommen bist.
Naja.
Also es war nicht so, dass du gesagt hast, ich bin mir nicht sicher.
Nee, also beim ersten Mal, ich habe den ersten Schluck genommen und habe nicht sofort entschieden. Dann habe ich ja noch einen genommen und dann habe ich gesagt, da ist keiner drin. Weil, das ist die Begründung gewesen, es schmeckt gut. Ja, das ist tatsächlich die Begründung gewesen, weil ich diesen Alkoholgeschmack beim Hefeweizen in der Regel nicht leiden kann. Ich glaube, ich habe mich trüben lassen von Also ich trinke nämlich auch lieber alkoholfreies Hefeweizen. Aber ich glaube, es kam dazu, dass ich mich habe trüben lassen von dem bereits mit Alkohol versetzten oder beziehungsweise mit dem alkoholisierten Bier, was ich vorher schon getrunken hatte. Und da kam es dann wahrscheinlich dazu, dass mir dieser Geschmack schon bekannt vorkam. Ja, und dann ja, habe ich eine falsche Empfehlung gegeben.
Jedenfalls, also man muss dazu sagen, ich habe wirklich seit 2 Jahren keinen Alkohol mehr getrunken, fast. Fast 2 Jahre müssten es sein. Und also ich bin nicht mal ein Sekttyp. Also normalerweise kriege ich Sodbrennen, wenn ich an Sekt nur denke. Insofern versuche ich den zu meiden, wenn es geht. Das heißt also wirklich, wenn dann eine Kleinstmenge, also das war dann nur irgendwo mit drin, so eine Praline oder so.
Ja.
Dementsprechend bin ich auch nicht gewöhnt und bin also aufgestanden und aufs Klo gegangen und dachte, hui, so habe ich mich aber lange nicht mehr gefühlt, was ist denn hier los? Und war dann auf dem Klo und kam dann wieder und habe das erzählt und dann sagtest du, ach, das ist bestimmt nur die Müdigkeit, und das war völlig plausibel, weil ich war ja noch quasi gejetlaggt so ein bisschen am Mittwoch und dachte, ja, könnt ihr recht haben. Und dachte dann aber auf meinem Heimweg, alter Falter, also irgendwie Müdigkeit hin oder her, aber irgendwas ist hier. Und dachte aber, naja, gut, gut, okay. Und nächsten Morgen, ich weiß nicht, es muss dich die Nacht umgetrieben haben.
Es hat mich die Nacht umgetrieben.
Sehr, sehr früh bekam ich eine Nachricht von Herrn Stett. Du, also, ich glaube, da war vielleicht also doch Alkohol drin. Also, aha.
Es hat mich wirklich umgetrieben, weil das ja wirklich blöd ist, wenn man den Geschmack nicht mehr kennt und man jemanden, der ab und zu mal Alkohol trinkt, danach fragt und dann kriegt man eine Empfehlung. Es ist wirklich blöd. Ich weiß, dass es dich nicht umbringt, aber ich fand es trotzdem ärgerlich, weil du dich ja auch schon auf mich verlassen hast in dem Moment. Und es ist aber so, ich muss noch sagen, warum kam ich dazu, dass ich dann plötzlich wusste. Es hatte sich nämlich ein anderer Chorkollege auch nochmal ein alkoholfreies Hefeweizen bestellt und das kam in einem anderen Glas.
Normalerweise machen die das ja auch so.
Genau, damit man es nicht verwechselt, richtig. Und ich befürchte, dass sie das halt, ja.
Nun ist ja hier der Vorteil, dass es nicht um Leben und Tod ging, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich finde es tatsächlich schwierig, jetzt nicht für mich, sondern ich finde es schwierig, weil es kann ja auch immer mal sein, dass gut, ein trockener Alkoholiker würde jetzt wahrscheinlich kein alkoholfreies Hefeweizen bestellen unter Umständen. Aber das kann ja sein, oder es hätte ja auch sein können, ich muss noch fahren. Und dann, also es geht mir nicht darum, jetzt quasi dem Lokal da ans Bein zu pinkeln, aber ich glaube, ich werde, wenn wir da nochmal hingehen, denen das schon irgendwie vielleicht sagen, zumindest, dass das passiert ist, weil ich finde, die sollten das wissen. Wie gesagt, ist jetzt nicht schlimm gewesen, großartig, außer dass meine 2 Jahre ohne Alkoholstrecke natürlich jetzt dadurch im Arsch ist, aber egal. Fange ich halt wieder von vorne an.
2 Jahre ist ja quasi nichts. 2 Jahre ist quasi ja nichts im Vergleich zu dem, was du noch vor dir hast.
So nämlich. Aber also ich finde es sozusagen wichtig, denen das trotzdem zu spiegeln, dass es passiert ist, dass sie es wissen, dass sie vielleicht auch darauf achten, das nächste Mal noch mehr.
Ich befürchte, wenn man sich da nicht aufregt, wird das nicht viel bewirken, weil die das natürlich ohnehin versuchen zu vermeiden. Also es ist natürlich, man kann das im Nebensatz erwähnen, wenn man mal wieder dort eins bestellt. Bitte achten Sie drauf, dass es wirklich alkoholfrei ist. Letztes Mal hatten Sie mir aus Versehen eins mitgegeben. Dieses Mal bin ich im Auto.
Also ich finde das Thema tatsächlich so wichtig, dass ich das doch vielleicht im Hauptsatz ein bisschen, also ich werde es nicht mit Nachdruck formulieren, ich werde jetzt keinen Vorwurf draus machen, aber ich finde, das ist eben schon was wichtig ist, dass die Leute das beachten. Also dass du kannst nicht, finde ich, in der Gastronomie sagen, ich bringe dir was Alkoholfreies und dann bringst du was mit Alkohol. Das ist genauso dämlich, wobei nicht ganz so entscheidend, wie wenn du sagst, ich hätte gern koffeinfreien Kaffee und dann kriegst du einen mit Koffein. Das ist,
ich hätte gern was Vegetarisches und es ist dann aber die Soße halt nicht vegetarisch oder sowas.
So. Ja. Oder, keine Ahnung, was Veganes, was weiß ich. Also das kannst du ja auf die Spitze treiben sozusagen im Inhalt. Ich finde, wenn du sozusagen dich gastronomisch verpflichtest, dann sind das Kernelemente, wo du schon auch drauf achten musst. Genauso wie ich, das ist aber vielleicht ein ähnliches Beispiel, genauso wie ich mich auch drauf verlassen können muss, wenn ich sage, ich habe eine Allergie gegen irgendwas und die sagen, ich lasse es weg, dass es dann auch wirklich nicht drin ist.
Ja.
Weil das sind dann tatsächlich Momente, da kann es dann auch wirklich lebensbedrohlich werden, wenn derjenige eine krasse Nussallergie hat oder was und dann vielleicht auch kein EpiPen dabei hat. Also dann, das sind Dinge, die müssen einfach funktionieren und die, ich finde, die dürfen eigentlich nicht passieren in der Gastronomie. Deswegen werde ich, wie gesagt, ich werde das nicht als Vorwurf formulieren, ich werde es quasi bloß spiegeln, dass es passiert ist, damit die es wissen. Weil du kannst ja auch sozusagen Prozesse und Abläufe nur dann optimieren, wenn du weißt, dass auch Fehler passieren darin. Nur darum geht es ja, dass sie vielleicht, ich weiß nicht, ob wirklich quasi das Glas oder wo da in der Buchung vielleicht irgendwo was schiefgelaufen ist, vielleicht wird das auch grundsätzlich als Hefeweizen gebucht und man sieht unter Umständen gar nicht, ob das alkoholfrei bestellt ist. Ich denke nicht, dass das so ist, aber es könnte ja sein. Also dass quasi die in ihren Prozessen, in ihren Abläufen schauen können, ob da irgendwas zu optimieren geht. So, darum geht es mir. Mir geht es jetzt nicht darum, den irgendwie einen Vorwurf zu machen. Wie gesagt, nachdem Herr Stettl mich mit einem Hefeweizen gottlos abgefüllt hat am Mittwoch. Ja, wolltest du noch was sagen dazu?
Nee, also eine Sache nur. Es ist tatsächlich ein prekäres Thema. Ich habe mir gerade nochmal überlegt, es gibt ja wirklich Leute, auch wenn du stillst oder sowas, oder wenn du schwanger bist, das darf einfach nicht passieren. Das ist völlig richtig. Ja, und es ist ja auch eigentlich nicht so, dass sich der Kunde, der nie Alkohol trinkt, darauf verlässt, dass wenn er es trinkt, dass er merkt, dass da Alkohol drin ist.
Ja, wie gesagt, ich konnte es nicht mehr sagen.
Und ich auch nicht, weil ich halt schon getrübt war von einem anderen Geschmack. Ich bin ja auch jetzt kein Bierkenner in dem Sinne. Ne? Ja. Entweder es schmeckt mir oder es schmeckt mir nicht. Und das merke ich mir, aber sonst ist es halt schwierig für mich, das festzustellen.
Aber um das Ganze mit einem positiven Turn zu beenden, dafür, dass es ins Mitalkohol war, fand ich es ganz okay.
Ich fand es auch also lecker. Das war ja das, was mich da getrübt hat, meine Wahrnehmung.
Weil ich ja sonst auch immer sage, Alkohol schmeckt mir nicht, das war okay, das konnte man trinken. Das war das. Ist passiert, im Nachhinein witzige Geschichte, ist nicht schlimm. Habe ich auch überlebt offensichtlich, sonst würden wir jetzt hier nicht aufnehmen. So ist das. Dann ist mir an dem Donnerstag darauf, also wir waren jetzt bei Mittwoch, chronologisch, an dem Donnerstag ist mir was sehr Schönes passiert. Also schön, aber auf jeden Fall was ja irgendwie Erheiterndes. Und zwar hatte ich nach unserer Amakord-Probe noch Zeit zu überbrücken bis zu meiner Chorprobe und habe mich zu Hugendubel gesetzt, also ins Café oben, und habe dort gegessen und das war irgendwie sehr, sehr nett und habe nebenbei Partitur studiert für unser Projekt. Und es kam eine ältere Dame rein, die sich dann an den Nebentisch setzte. Und man merkte auch, die ist kommunikativ, um es mal positiv auszudrücken. Und irgendwann sah sie, was ich tat. Und fragte, lesen Sie das etwa, wie ich ein Bilderbuch lese?
Oh, ist das süß.
Und verstehen das sogar? Da sagte ich, ja, ich verstehe das sogar. Machen Sie etwas mit Musik? Ich sage, ja, ich mache etwas mit Musik. Haben Sie das etwas studiert? Ich sage, ja, ich habe Musik studiert. Und so entsponn sich ein Gespräch, in dem sie also ihre grenzenlose Bewunderung für meine Fähigkeit, Noten zu lesen, ausdrückte, weil sie hätte, Zitat, nur für den Hausgebrauch Mandoline und Flöte gelernt. Ah. Was ich eine extrem spezielle Kombination finde.
Ja.
Aber das war sehr nett und sie war also völlig fasziniert und ja, wie kommt das denn? Und ich sage, naja, ich habe sehr früh angefangen, deswegen ist das für mich relativ selbstverständlich, Noten zu lesen. Und sie, ja, was haben Sie denn? Und dann habe ich, ja, ich war also Thomaner. Ach ja, und dann war es vorbei. Also spätestens ab dann habe ich Liebe gespürt im Raum. Da war sie also völlig hin und weg und das war sehr schön, muss ich sagen. Also normalerweise macht man ja irgendwie so sein Ding und ich finde es irgendwie ganz nett, weil es gibt ja auch so Kirchencafés und so und ich finde das irgendwie cool, mit älteren Leuten ins Gespräch zu kommen. In dem Moment war es ein bisschen, sagen wir mal, wurde es dann irgendwann ein bisschen viel, weil ich ja doch da war, um auch was zu machen, also um zu arbeiten und nicht nur um zu quatschen. Aber grundsätzlich finde ich das total schön, weil sie auch offenbar auf jemanden gewartet hat, der dann länger nicht kam und dann irgendwann dann doch, aber irgendwie mit so Leuten doch ins Gespräch zu kommen, die älter sind und die auch ein bisschen was zu erzählen haben. Wollte ich nur teilen. Das war irgendwie eine sehr nette Begegnung. So quasi eine Begegnung der Woche.
Das kann man sagen, dass das eine ist. Ja, das stimmt. Ich habe noch etwas, was ich bezüglich der vergangenen Spendenaktion, also Crowdfunding-Aktion, erzählen möchte. Erstmal, wir haben es geschafft.
Stimmt, das haben wir ja noch gar nicht ausgewertet hier.
Genau, haben es geschafft, ihr habt es geschafft, wir alle zusammen. Es ist unglaublich. Ich habe ja schon mal angedeutet, was das mit uns macht. Ja, und das möchte ich noch kurz fortführen, was es auch mit anderen macht, nicht nur mit uns. eine Unterstützerin aus meiner Familie ist, sagen wir mal so, ist die Generation unserer Großeltern. Sie hat auch sich sehr eingesetzt, weil ihr das Projekt am Herzen liegt. Sie findet es toll. Und es stellte sich dabei heraus, dass es auch andere großartig finden und dass sie das gespürt hat. Also sie hat so ein kleines bisschen von dem mitbekommen, wie wir uns fühlen dabei, weil man ja so viel zurückbekommt. Also nicht nur Geld, sondern auch andere Dinge zurückbekommt, nämlich eben diese Wertschätzung. Und davon hat sie mir so ein paar Erlebnisse geteilt. Wenn Leute sie quasi anrufen und sagen, ach ja Mensch, schönen Dank, dass du das für uns einsammelst, weil das waren Menschen, die nicht mit der Plattform zurechtgekommen sind, das im Internet nicht hinbekommen haben, und da hat sie das halt übernommen, das einzusammeln und dann da hochzuladen, dann eben zu überweisen. Und da hat man sich eben ein bisschen ausgetauscht und auch gesagt, ah, ich habe es nicht geschafft, aber ich habe dir das schon überwiesen. Ach Mensch, wie schön, dass junge Leute so ein schönes Projekt zusammen machen und es ist ja so wichtig und so weiter und so fort. Und das ist berührend. Und da kam ja auch das her, was ich letzte Woche sagte, mit wie geht's Felix oder wie läuft's mit Felix. Ich habe es leider ganz den Satz wieder vergessen. Sie wird es genau wissen, was ich meine, und ich habe es ja letzte Woche auch gesagt. Und das ist wirklich, ich möchte es damit nochmal betonen, dass das auch ganz, ganz toll ist für uns. Nicht nur, dass es alles zusammengekommen ist, die Knete, sondern auch, was da daran hing, was für Äußerungen da noch mit dazu kamen. Und das ist eigentlich das Großartige daran. Und das haben die uns nämlich vorher auch gesagt, dass das eben nicht nur die Knete ist, die man bekommt, und das Möglichmachen des Konzertes, sondern eben diese ganzen, die emotionalen Äußerungen, die dazugehören auch.
Ich bin voll bei dir und ich bin unglaublich dankbar, dass wir das geschafft haben, dass ihr das geschafft habt. Es macht mich ein bisschen wehmütig, neben der Dankbarkeit und der Freude darüber, dass wir das geschafft haben, weil es wieder so ein Beispiel ist, das zeigt, erstens, die Menschheit ist nicht verloren, auch wenn die Presse und alles, was man so mitkriegt, einem gerne den Eindruck vermitteln möchte. Es zeigt auch, dass Menschen sich engagieren, auch für so ein Projekt, und auch ein Gespür dafür haben, was braucht es in der Zeit. Es geht natürlich nie um alle, aber es gibt, glaube ich, wirklich einen harten Kern, der bereit ist, viel zu geben, jetzt mal über das rein Monetäre hinaus, viel zu geben, damit diese Gesellschaft das erleben kann, was sie erlebt und was sie erleben möchte auch. Und es macht mich auch deswegen ein bisschen wehmütig, weil ich das Gefühl habe, wenn man nur manche Dinge besser strukturieren würde, ich denke da konkret an sowas wie Steuern, wenn du den Leuten das Gefühl geben würdest, sie könnten bei einer wichtigen Sache selber mitentscheiden, was sie finanzieren und wo sie ihr Geld hingeben, du könntest das Sentiment in einem Land, glaube ich, so effizient ändern von Scheiße, ich muss Steuern zahlen, zu ich zahle gerne Steuern, weil ich weiß, damit wird Gutes getan. Das ist eigentlich, das kann nicht so schwer sein, dass wir das als Gesellschaft nicht hinbekommen. Und dieses Projekt, du hast das schön formuliert, es zeigt, die Menschen wollen sich engagieren, die Menschen engagieren sich, die Menschen vernetzen sich auch untereinander. Es braucht manchmal vielleicht einen Anstoß, wie eben jetzt quasi das Angebot des Konzerts in dem Zusammenhang oder die Initiative. Aber die Menschen können das und die Menschen wollen das. Und ich fände es total schön irgendwie, wenn wir das als Gesellschaft viel allgemeiner auch noch hinkriegen würden, über diese, ich sag mal, diese Erfolge im Kleinen hinaus, weil es ist möglich und ich bin fest davon überzeugt, dass eine Gesellschaft, die du mitnimmst, auch das Potenzial hat, das auch abzurufen am Ende. Also wir sind zwar irgendwie natürlich in einer egoistischen Zeit unterwegs, aber der Mensch braucht auch den Austausch, der Mensch braucht auch andere Menschen. Wir sind alle voneinander abhängig. Ja? Wenn morgen der Bäcker sagt, mich gibt's nicht mehr, dann kriegen wir keine Brötchen mehr. Ja, und das ist ein Kreislauf, da kannst du durchspielen, wo du willst. Wenn du einen Klempner brauchst, es gibt keinen Klempner, dann hast du ein Problem. Wenn du gerne Kunst genießen willst und es gibt keine Künstler, hast du ein Problem. Also wir hängen alle aneinander, und dieser Umgang miteinander und gemeinsam Dinge zu gestalten, das ist, glaube ich, das, was die Faszination einer Gesellschaft auch ausmacht. Und deswegen finde ich das schön, dass du das so formulierst, weil es natürlich im Mikrokosmos ein bisschen das widerlegt, was einem im Makrokosmos gerne gerade vermittelt werden soll. Nämlich, dass jeder nur noch an sich denkt, dass die Welt ein furchtbarer Ort geworden ist, dass es nur noch Arschgeigen gibt und das ist obviously nicht so. Es gibt noch genug gute Menschen, die das Herz am rechten Fleck tragen und dafür ist sozusagen diese Crowdfunding-Aktion ein tolles Beispiel. Also wir sind über 80 oder es sind über 80 Unterstützer gewesen am Ende, die eine Summe von jetzt, glaube ich, über 11.000 Euro zusammengetragen haben. Und das zeigt, es geht. Also es ist natürlich auch mit Aufwand verbunden, dass die Leute das auch erreicht. Aber die Initiative zu sagen, wir wollen das unterstützen, kommt ja von den Menschen selber. Und das, ja, das lässt mich hoffen und glauben. Und vor allem lässt es mich sehr dankbar sein und sehr demütig und mich sehr auf das Konzert freuen.
Punkt.
Ja. Jetzt bin ich noch schuldig geblieben, den Schock meines Lebens.
Bitte.
Es ist ein alter Albtraum, den habe ich schon seit ein paar Jahren. Und gestern ist er wahr geworden. Zum Glück nur temporär, aber er ist gestern wahr geworden. Und zwar ist es so, dass der Amakord-Bus, weil es bei mir in der Nähe noch kostenlose Parkplätze gibt, bei mir in der Nähe kostenlos geparkt steht. Und mein größter Albtraum ist, dass ich eines Tages zu einem Konzert, und dafür muss man wissen, dass ich meistens dann die anderen einsammle, das heißt, ich bin sozusagen der Ausgangspunkt, wenn wir irgendwo hin zum Konzert abfahren, dass ich eines Tages zu diesem Bus gehe und der ist nicht da, weil abgeschleppt oder was weiß ich. Und dann hast du das Problem, dass du am Konzerttag quasi 5 vor 12 anfangen musst, irgendwie Alternativen zusammenzukehren. So, nun war das nicht der Fall. Was aber der Fall war, war, ich habe mein Zeug zusammengepackt und schaute ans Schlüsselbrett, wo normalerweise der Busschlüssel neben meinem Hausschlüssel hängt. Stellte fest, oh, da hängt der Busschlüssel gar nicht, wo ist der denn? Und habe in meiner Jacke geguckt, da war er nicht. Dann dachte ich, na gut, dann ist er vielleicht in der Hose, habe in meiner Hose geguckt, da war er nicht. Und dann fing ich an, nervös zu werden, weil mir dann die Plätze ausgingen, wo der Busschlüssel hätte sein können. Habe also bei uns auf der Kommode geschaut, habe im Wohnzimmer geguckt, ob ich den, also man muss ja dabei bedenken, wir kamen wieder aus Österreich, völlig im Jetlag, sind 7,5 Stunden gefahren, weil es sich ewig zog, die Rückfahrt aus Österreich. Ich war arschmüde und man läuft ja dann nur noch auf Autopilot. Du kennst das ja. Und ich hätte also rein aus dem Kognitiven heraus nicht rekonstruieren können, wo ich den Busschlüssel gelassen habe. Das heißt, ich musste mich darauf verlassen, dass ich quasi im Autopilot den Schlüssel dorthin getan habe, wo ich ihn auch so hingetan hätte. Da war er aber nicht. Und das hat eine dezente Panik ausgelöst, weil ich auch jetzt nicht so wahnsinnig viel Zeit hatte zum Suchen. Mir hat tatsächlich den Arsch gerettet, dass ich relativ früh angefangen hatte zu packen. Dadurch hatte ich ein bisschen mehr Zeit, aber das war wirklich so schlimm, dass ich dann meine Kollegen angerufen habe, ob wir einen Ersatzschlüssel haben. Wir haben keinen Ersatzschlüssel im Moment, was den Druck jetzt nicht weniger gemacht hat, diesen Schlüssel zu finden. Und ich bin hier durch die Gegend gehirscht. Ich habe selten so ein Herzklopfen gehabt. Ich war selten so, sag mal, es gab kein Konzert, wo ich so aufgeregt war wie in diesem Moment. Weil man darf auch nicht vergessen, ich bin zu dem Zeitpunkt davon ausgegangen, das war am Ende nicht so, aber das ist ja oft so, dass in solchen Situationen man es nicht 100% klar denkt. Ich bin zu dem Zeitpunkt davon ausgegangen, dass unsere Pulte und unsere CDs in dem Bus sind. Das heißt, es wäre also nicht nur der Verlust sozusagen des Busses an sich gewesen, was schlecht gewesen wäre, sondern es wären auch keine Pulte da gewesen, es wären auch keine CDs da gewesen, was sehr schlecht gewesen wäre. Und ich sag mal so, am Ende habe ich es gelöst, wie Sherlock Holmes. Ich habe nämlich sämtliche Optionen ausgeschlossen, die es nicht sind. Und damit musste die letzte Option, egal wie unwahrscheinlich sie ist, die richtige sein. Und so war es dann auch. Ich habe mich nämlich erinnert, dass, und das war wirklich mein letzter Schuss, ich hatte tatsächlich die Nummer für den Auto, wie sagt man, für die Autovermietung schon rausgesucht, um einen Neunsitzer zu mieten, kurzfristig, dass wir irgendwie da hinkommen, weil wir mussten ja zum Konzert. Und das war quasi mein letzter Versuch. Mir war eingefallen, dass ich vor 2 Jahren mal AirPods in der Hosentasche hatte, also Kopfhörer, die mir dann im Wäschepuff aus der Hose gerutscht sind. Und so war mein Gedankengang, na gut, wenn du den jetzt vielleicht verquarst, in die Hosentasche gesteckt hast, weil du auch wahrscheinlich keine Hand frei hattest, weil du einen Koffer und einen Rucksack und alles hattest, und du hast die Hose quasi in den Wäschepuff gelegt, dann wäre es ja möglich, dass der Schlüssel vielleicht aus der Hosentasche gerutscht ist. Und Gott sei Dank war das genau die Lösung des Problems, sodass wir dann also mit unserem Bus doch zum Konzert fahren konnten. Aber ich sag dir, ich habe lange nicht so geschwitzt, ich hatte lange nicht so ein Herzklopfen und ich hatte lange nicht mehr so eine Panik. Das ist wirklich ein alter Albtraum von mir, weil in dem Moment, es kann nur an dir liegen. Ich war so verzweifelt, dass ich den Weg zweimal abgegangen bin zum Bus, weil ich dachte, vielleicht hast du ihn irgendwo verloren, vielleicht ist er dir aus der Tasche gerutscht. Ich habe sämtliche Jacken, auch welche, die ich gar nicht anhatte, durchgesucht, obwohl ganz klar war, da kann er nicht sein, weil ich bin in einer anderen Jacke nach Hause gekommen. Also ich habe wirklich jeden Stein hier zu Hause umgedreht, um diesen scheiß Schlüssel zu finden. Und am Ende war es quasi so eine simple, wenn auch eher zufällig entdeckte Lösung. So, das war der Schock meines Lebens.
Ich kenne das, aber es ist schön, dass das Gefühl danach ist schön.
Ja, aber ich hätte gerne darauf verzichtet.
Ich habe auch noch eine Kleinigkeit. Du bist noch die drei Dinge schuldig und ich glaube, dann haben wir es schon, oder?
So ist es. Ich habe dann auch noch eine Empfehlung. Herr Stett, drei Dinge.
Waschmaschine, Kolbenmotor und Winterreifen.
Warum? Also, du hast ja jetzt irgendwie assoziiert drei Dinge. Ja. Kannst du sagen, wo es herkommt? Gibt's, also zum Beispiel ist eure Waschmaschine gerade kaputt. Musst du Winterreifen draufziehen? Hast du neulich, keine Ahnung, einen Kolbenmotor repariert? Ist das rein zufällig jetzt?
Das ist rein zufällig. Ich würde aber Folgendes vorschlagen. Waschmaschine, Kolbenmotor, Winterreifen. Ich bitte um Einsendungen, wie es dazu kam. Und was man mit diesen drei Worten für eine Story. Das war der Stuhl. Wie man mit diesen drei Worten, was man daraus für eine Geschichte bilden kann. Ich bin wirklich äußerst gespannt. Ich kenne mindestens drei, die uns zuhören, die da hervorragende Geschichten draus machen können. Und das ist tatsächlich zufällig gewesen. Es hat keinerlei Zusammenhang für mich, aber ich freue mich, wenn daraus ein Zusammenhang gemacht wird.
Ich mache es insofern jetzt zum Zusammenhang, als dass ich das jetzt einfach zum Folgentitel erkläre.
Ja, das ist gut.
Und dann sehen die Leute das auch visuell, um ihre Geschichte daraus zu spinnen. Alter, wir nehmen fast eine Stunde auf schon wieder, das ist
ja
krass.
Ja, ich muss noch eine Sache erzählen, das Wortspiel der Woche.
Ja, hau raus.
Also, ein Elektrofachgeschäft hat auf seinem Auto stehen, alles, was ihr wollt.
Ui. Ja. Ja. Aber das ist tatsächlich das Wortspiel der Woche, weil das finde ich eigentlich schon fast klug.
Ja, das ist schon ist natürlich cool. Klug. Ja.
Ja. Ich habe noch eine Empfehlung und dann an Heinz. Die Empfehlung ist tatsächlich diesmal etwas ernsterer Natur, denn es ist gerade wieder Brunft- und Wildwechselzeit. Und wie es meine Verlobte neulich allerdings nur als Mitfahrerin leidvoll erfahren musste, ist gerade wieder ganz, ganz viel Wild unterwegs. Sagen wir mal so, dieses Mal ist die Geschichte umgekehrt ausgegangen, denn Bambi hat es nicht geschafft. Insofern seid bitte vorsichtig, wenn ihr fahrt und fahrt vielleicht auch unter den Speedlimits, wenn es Sachen sind und vergesst nicht auf- und abzublenden. Es ist glaube ich, gerade viel unterwegs. Auch gestern, als wir zurückgekommen sind, ich bin gefahren. Ich weiß nicht, wie viele Rehe es waren, aber es waren einige, die ich an der Seite hab stehen sehen. Insofern zu eurem und zu dem Tierwohl, macht vorsichtig und fahrt immer vorausschauend. Das ist meine Empfehlung der Woche. Diesmal nichts Witziges, keine Serie, sondern tatsächlich was ernsthaft an eurer Gesundheit und der Gesundheit der Tiere interessiert ist. So.
Finde ich sehr gut. In dem Sinne wünsche ich euch eine erfolgreiche und sichere Woche. Bis nächste Woche.
Und in diesem Sinne habe ich noch einen Heinz rausgesucht. Ist jetzt kein Tier, was euch unmittelbar auf der Straße entgegenkommt, aber wer weiß. Aus Heinz Erhardts Satirliches hört ihr heute die weidende Seekuh. Die Seekuh weidet auf dem Grund des Ozeans, stumm ist ihr Mund. Dann finge an sie laut zu singen, wird... Ach Gott, ich komme nochmal rein, das war ja völlige Scheiße. Achtung, ich fange nochmal an. Die Seekuh weidet auf dem Grund des Ozeans, stumm ist ihr Mund. Denn finge an, sie laut zu singen, wird ihr das Meer ins Innere dringen. Und dieses Nass, welches sie schluckt, verdürbe dann das Milchprodukt, das schon seit jeher äußerst rühmlich, wohl jeder Seekuh eigentümlich. So weidet unsere Meereskuh mit Appetit, doch ohne Mu. In diesem Sinne,
Spitze.
Weiter so, Raketengute.